viele Jahre habe ich mich als Solution Consultant auf meine Lösung konzentriert. Ich konnte die API-Dokumentation wie meine besten Tasche vorzitieren. Zu jedem Feature konnte ich dir sagen, mit welchem Versionsupdate das irgendwie erschienen ist. Und in Kundenmeetings konnte ich jede technische Frage perfekt beantworten. Warum das alles nicht ausreicht, um wirklich erfolgreich zu sein, diskutieren wir in der heutigen Folge. Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Pre-Sales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Pre-Sales-Performance zu entfesseln.
Für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle. Ja, der lösungsorientierte Tim, der die API-Dokumentation und die Release-Notes auswendig lernt. Das waren noch Zeiten. Da hast du nämlich weniger gelabert und dich mehr auf deine Arbeit konzentriert. Habe ich sehr genossen damals im Münchner Büro.
Ja, tatsächlich nehme ich da Bezug auf noch einen anderen Arbeitgeber, aber da gehe ich gleich mal in die Geschichte rein, was es damit auf sich hat. Aber wie sieht's denn aus? Der Artist Circus rückt näher, wir wollen uns alle verkleiden. Bist du schon ausgestattet?
Also ich weiß, was ich tun werde, ne? Und ich bin teilweise schon ausgestattet. Ich warte noch auf diverse Dinge und Accessories und Kleidungsstücke, aber es wird auf jeden Fall episch.
Sehr gut.
So viel kann ich sagen. Du hast ja, als wir das letzte Mal drüber geredet haben, warst du noch am Zweifeln, ob du jetzt als Trapezkünstler oder doch als Zirkusdirektor kommst. oder wird es doch Platzanweiser? Ich weiß, also vielleicht kannst du uns einen Sneak Peek uns geben.
Du kennst doch bestimmt diese Comics. Da gibt es dann auch bei den Zirkusangestellten, da gibt es dann immer so Leute, die machen dieses Gewichtheben. Die haben dann so lustige, enge Hemden an in schwarz und dann haben sie diese Gewichte, die nicht wie heutzutage im Fitnessstudio diese Platten sind, sondern diese runden Kugeln. So. Ich glaube, bei so einer gehe ich und dann komme ich da hin als Lauch und sage, guck mal hier, was ich für tolle Gewichte heben kann. Ja, das wird super.
Tim Lauch kommt als Strongest Man of the World. Mit
Strongest Man Alive, ja. Aber also ja, ganz ehrlich,
ich bin... Mit Metallkugel aber, ja. Also...
ja. Mit Stroh gefüllt allerdings.
Ja, ich stelle mir das so vor, du spazierst da rein und diese Hemden, die haben ja so einen tiefen Brustausschnitt auch. Ja,
richtig, also, richtig.
So, und dann zwei so Kettlebells irgendwie, links und rechts, und dann jeder, der im Publikum nicht aufmerksam ist, kriegt erstmal so ein Ding an den Kopf.
Nein, Spaß. Das wird ein großer Spaß. aber ja, ganz im Ernst, ich freue mich, der 19. April rückt näher. Und wir schreiben fast täglich mit Leuten, die uns irgendwie sagen, hey, wir freuen uns endlich mal, alle zusammenzukommen, voneinander zu lernen, ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Also es wird einfach ein cooles Event und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf.
Genau, und alle, die es nicht verpassen wollen, gehen jetzt auf die Webseite und sichern sich die letzten Tickets. Link auch in den Shownotes, artist-circus.com. Könnt ihr euch noch ausstatten für den 19.04. in Berlin.
So sieht's aus, in Berlin. So, kommen wir mal zum Thema. Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen angeteased und ich habe da eine Geschichte mal mitgebracht, die habe ich dir, glaube ich, so im Detail auch noch nicht erzählt, lieber Jan. Du weißt ja, ich habe eine Zeit lang in Afrika gewohnt, also Südafrika genau genommen. 5 Jahre habe ich dort verbracht. Das war ursprünglich mal, ich habe bei meinem ersten Arbeitgeber Gizik und Devrient, vielleicht kennst du eine oder andere, das ist ein ja schon ein Technologiekonzern, kann man sagen. Die drucken Geld, die haben ursprünglich mal die SIM-Karte erfunden oder auch diese Chips auf den Kreditkarten und so weiter, die inzwischen ja weltweiter Standard sind. Da waren die maßgeblich daran beteiligt, das mal ursprünglich zu entwickeln. Und eine Sache, die auch machen, nur weil es irgendwie interessant ist, die entwickeln auch diese großen Maschinen, die bei Zentralbanken im Hintergrund stehen, die Geld zählen und validieren. Also ich habe so ein Ding mal gesehen, das Ding jagt, ich glaube, 20 Banknoten pro Sekunde. Das ist so das Limit, bevor so eine Banknote zerreißen würde. Also das ist so an den Limits, an denen die operieren. Da kannst du dann oben so einen Sack Geld reinschütten und am Ende kommt das gebündelt und gezählt und validiert wieder raus. Also spannende Firma. Und für die bin ich 2010 nach Südafrika gegangen und die hatten genau, das war glaube ich 2009 oder kurz vorher, hatten die tatsächlich eine Akquisition durchgeführt. Eine Akquisition von einer schwedischen Firma, die aber auch schon in Afrika einen gewissen Kundenstamm hatte. Und warum das relevant ist, da kommen wir gleich drauf. Und ich bin halt dann nach Südafrika gegangen und dann war es auch meine Aufgabe, jetzt diesen Teil dieses neu zugekauften Portfolios mit in den Markt reinzutragen, die Bestandskunden auszubauen und auch natürlich auch neue Kunden zu gewinnen. Und das war für mich eigentlich so der Einstieg in den Lösungsverkauf, in den Solution Sales. Man muss dazu sagen, in der Firma war das eigentlich so das erste Mal, dass die solche Softwarelösungen verkaufen. Vorher war der Fokus in der Division, in der ich gearbeitet habe, war eigentlich der SIM-Kartenverkauf. Also wo du ich sag mal, im Prinzip eigentlich zwei Ansprechpartner hast. Du hast einen technischen Ansprechpartner für die Spezifikation der SIM-Karte. Da ist ein Betriebssystem drauf, da ist ein Dateisystem drauf, da sind bestimmte Normen, an die sich gehalten werden muss, damit dann die SIM-Karte, wenn sie dann im Telefon bei deinem Kunden steckt, im Mobilfunknetz, dass das Ding sich auch vernünftig authentisiert und so weiter. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war im Prinzip der Einkauf, mit dem du gesagt hast, okay, pro SIM-Karte so und so viel. Ganz spannende Sache, zu den Anfangszeiten, als die SIM-Karten neu waren, da hat so eine SIM-Karte, also dieser kleine Chip, hat irgendwie 10, 20 Euro oder sowas gekostet. Und inzwischen, das war dann zu meiner Zeit, als ich dann da war, da waren SIM-Karten schon natürlich langer ein Standard und dann hat das noch wenige Cent gekostet, also 10, 20 Cent oder sowas pro SIM-Karte, je nachdem, welche du dann da hast.
Ja, also noch spannender ist ja, ich habe in meinem Handy mittlerweile zwei SIM-Karten. Eine davon ist gar keine SIM-Karte mehr, ist gar nichts mehr Physisches, sondern das mittlerweile ist das alles digital und hat genau 0 Cent gekostet.
Ja, ja, genau. Also ich meine, als Endkunde bezahlst du ja diesen Preis sowieso nicht. Das kaufen die Mobilfunkbetreiber bei den Lieferanten ein, diese SIM-Karten. Und am Ende bezahlst du natürlich als Endkunde nur über deinen Vertrag und so weiter. Also so ist das Geschäftsmodell.
Ja, klar. Aber ich wollte nur sagen, dieser Geschäftszweig, der ist ja also anscheinend endlich, weil kann ich ja anscheinend auch alles digital machen. Außer ich bin im fragwürdigen Metier des Businesses unterwegs, dann möchte ich das vielleicht nicht digital machen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau, ist ein anderes Thema. So, und also ich bin also dann nach Afrika gegangen. Die Aufgabe war, wie schon erwähnt, Bestandskunden ausbauen, neue Kunden dazugewinnen. Und ich meine, für mich war das ein Start ins Berufsleben, ne? Also erstmal keine Ahnung von gar nichts. Und was aber auch Teil des Onboardings war, beziehungsweise das war so, nachdem ich ein Jahr dann in der Rolle war, bin ich dann tatsächlich mal nach Schweden gegangen, also dort, wo das Hauptquartier der Firma, die wir gekauft haben, ansässig war und durfte mal ein Training mitmachen. Also eine ganze Woche, Montag bis Freitag, hatten wir jeden Tag, den ganzen Tag hatten wir sehr intensives Produkttraining. Und tatsächlich habe ich da natürlich eine Menge gelernt. Ich habe das Produkt noch besser verstanden. Am Ende konntest du mit dieser Softwareplattform eben mit den SIM-Karten, die draußen im Feld schon aktiv sind, konntest du kommunizieren. Und das bringt natürlich ein paar Herausforderungen mit sich, technischer Natur. Und diese Plattform, die wir verkauft haben, konnte eben diese Kommunikation zwischen Feld und Backend bewerkstelligen. Also durchaus eine komplexe Lösung, wo man sich richtig reinfuchsen kann. Genau das habe ich auch getan. Was an der ganzen Geschichte jetzt schon bezeichnend ist, dass ich eine Woche nach Schweden geschickt wurde, um Produkttraining zu bekommen, aber nicht eine einzige Minute bis zu dem Zeitpunkt ausgebildet wurde, wie man eigentlich Lösungen sinnvoll verkauft. Aber über das Thema haben wir auch schon zu Genüge gesprochen, wie eigentlich so ein Onboarding sinnvollerweise aussieht, auch als Solution Consultant, auch als Sales Engineer. Klar, Produkt ist wichtig und ich bin auch froh, dass ich es machen durfte, aber die andere Seite wurde komplett ignoriert an der Stelle. So, und jetzt sind dann einige Jahre vergangen, als ich dann vor Ort war. Es ist wirklich wahnsinnig. Ich habe hinten hier in meiner Schublade, habe ich immer noch 3 Reisepässe. Ich war in Senegal, ich war in Ghana, Malawi, Kenia. Ich war sogar im Kongo mal und wir haben dort mit den Kunden eben gesprochen. Man muss leider das Fazit ziehen. Es war jetzt nicht die erfolgreichste Zeit, muss man einfach so sagen. Und was ich da im Prinzip oder was wir gemeinsam gemacht haben, ich war im Prinzip, ich hieß jetzt nicht Sales Engineer, ich hieß auch nicht Solution Consultant, der Rollenname war Technical Account Manager, aber unsere Rolle hat viele verschiedene Namen, so ist das nun mal und zu dem Zeitpunkt war mir auch gar nicht bewusst, dass irgendwie so Pre-Sales oder wie auch immer man jetzt die Rolle nennen möchte, dass das so eine Rolle ist, die du auch in vielen anderen Firmen findest, das Bewusstsein hatte ich gar nicht. Und dementsprechend gab es da auch keinen großen Austausch und ich dachte halt, ja, ich mache hier, was ich machen muss. Und was ich tatsächlich getan habe, ist, wir sind in diese Meetings reingegangen. Ich habe dann immer meine Mobiltelefone ausgepackt, wo SIM-Karten drin waren. Ich habe irgendwelche Demos gezeigt, sowohl im Backend als auch dann, wie das sich auf den Telefonen verhält. Und wir haben PowerPoint-Präsentationen vorbereitet, teilweise 50, 60 Slides und haben da diese Vormittag lang gegenüber Kunden gepitcht und so weiter. Und es war einfach, wir haben sehr viel getan, wir haben sehr viel Mühe reingesteckt und am Ende ist sehr, sehr wenig bei rumgekommen, das muss man einfach sagen. Und über die Jahre hinweg hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass wir 2 große Probleme dabei hatten in unserem Ansatz. Und das Problem Nummer 1 ist, dass wir gar nicht den Unterschied verstanden haben, mit wem wir eigentlich reden müssen, um eine betriebswirtschaftliche Wirkung zu erzielen, um einen positiven geschäftlichen Erfolg auszulösen mit unserem Produkt. Weil was wir tatsächlich getan haben, wir haben immer so mit Zentralfunktionen gesprochen. Ne? Wenn ich es jetzt mal in die Software- und IT-Welt lege, auch sicherlich beispielsweise in der Zeit bei Calidus, später bei SAP, immer so dieser Draht in die IT. Und das ist ja auch fein. Ne? Also mit der IT reden ist sicherlich wichtig, weil wir müssen am Ende ja sicherstellen, dass die Lösung, die wir verkaufen, auch eingebettet ist in die Infrastruktur unseres Kundens. Und wir haben im Prinzip analog, haben wir auch mal mit diesen technischen Teams bei unseren Kunden, bei den Mobilfunknetzbetreibern gesprochen. die aber letztendlich eigentlich nur diese Checkliste gemacht haben, wie ich es gerade schon gesagt habe bei der SIM-Karte. Die haben gesagt, hier Spezifikation 1, Spezifikation 2, Spezifikation 3. Und die haben gesagt, ja, cooles Produkt, funktioniert, kann man schon mal was machen, lass uns mal weiter drüber sprechen. So, das war immer so dieses Fazit. Und worüber wir uns aber nicht Gedanken gemacht haben, ist, wie können denn die Anwendungsfälle, die eigentlich diese Softwarelösung ermöglicht, wie können wir die so positionieren, dass wir unserem Kunden, also dem Mobilfunknetzbetreiber, dass wir dem einen Mehrwert stiften können, wo der sagt, ja, die Investition, und wir haben damals geredet von, das waren so 200, 300, 400, 500k pro Jahr, also durchaus schon substanzielle Investitionen, die dann notwendig waren, um unsere Lösung zu kaufen. Wie können wir das denn so positionieren, dass die Kosten, die da entgegenstehen, zu dem Mehrwert, der auf der anderen Seite entsteht, wie ein Klacks aussehen? Weil das ist ja eigentlich das, was du willst. Du willst, dass diese Investition sich günstig anhört im Gegensatz zu dem Mehrwert, der auf der anderen Seite bei rauskommt. Dieses Verständnis, das hat uns fundamental gefehlt, diese Ansprechpartner zu identifizieren, die das eigentlich hinterm Ofen vorlockt.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Disco-Deck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Disco-Deck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Aber habt ihr noch Mehrwert gefunden dann irgendwann nach so ein paar Jahren?
Ich komme gleich mal auf einen Case, wo ich mal angefangen habe, darüber nachzudenken. Und ich habe tatsächlich 2 Cases mitgebracht. Ich sag mal, einen Case, der am Ende nicht zum Erfolg geführt hat, wo ich aber trotzdem mal so für mich einen Aha-Moment hatte. Und dann bringe ich auch noch einen Case mit, wo es dann auch gefruchtet hat. Und also, was habe ich gerade gesagt? Dieser Unterschied also zwischen, ich sag mal, Zentralfunktionen, wie zum Beispiel eine IT, die also jetzt primär jetzt gar nicht darauf mitwirkt, an der Wertschöpfungskette deines Kundens wirklich einen substanziellen Beitrag zu leisten. Ich will jetzt irgendwie nicht die IT runterreden. Ein anderes Beispiel, sowas wäre jetzt HR oder was. Auch die will ich jetzt nicht kleinreden. Das ist wichtig, dass es diese Abteilung gibt. Aber die Frage ist ja, wenn du auf das Geschäftsmodell deines Kundens guckst, wo sind dort die Hebel, um das Business deines Kundens nach vorne zu bringen? Und das sind typischerweise eben nicht in der Zentralfunktion, sondern eben dort, wo das Geschäft passiert. Ne? Also ganz häufig natürlich Marketing und Vertrieb, weil das sind umsatzverantwortende Abteilungen. Vielleicht auch sowas wie Produktmanagement, wo der Entwurf des Produktes stattfindet, was am Ende am Markt eine Resonanz erzeugen soll. Das sind so die Abteilungen, wo du eigentlich den viel größeren Hebel hast auf den Geschäftserfolg. Und dieser Unterschied, der war uns nicht bewusst. Und das zweite Problem, das habe ich gerade schon impliziert so ein bisschen gesagt, was wir hatten, war, wir haben nicht die Frage uns beantwortet, warum soll das eigentlich jemand kaufen? Wir sind also wortwörtlich dahingegangen, haben diese ganzen Features und diese Funktionen gezeigt, diese PowerPoint-Präsentationen und haben aber uns nicht die Frage gestellt, was ist eigentlich für unseren Kunden drin? So, also ganz fundamentale Gedanken hatten wir dort nicht. So, und dann gab es irgendwann mal so einen Schlüsselmoment, um jetzt zu deiner Frage zu kommen.
Ja, ich muss das mal kurz festhalten. Also Release Notes alle auswendig, ja. Produkt in und auswendig, die Feature Function Shotgun sozusagen immer.
Die habe ich ausgepackt.
Jedes Meeting. Immer zum Abfeuer bereit. Am Ende lagen auch alle da vor Erschöpfung. Gekauft hat keiner und jetzt kommt's.
Ja, genau. Dann gab es einen Fall. Wir hatten einen Kunden, das war tatsächlich in Kenia. Kenia ist, glaube ich, auch das Land in Afrika, wo ich am häufigsten war. Ja, wenn du da Seitengeschichte. Wenn du nach Kenia einreist als Geschäftsreisender oder auch als Tourist, ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, da brauchst du im Vorhinein kein Visum. Du kriegst das Visum an der Grenze ausgestellt. Aber dieses Visum ist jedes Mal eine komplette Seite im Reisepass. Das ist so ein Aufkleber. Der geht über eine ganze Seite. Typischerweise hast du einfach nur so einen Stempel und auf eine Seite passen vielleicht, keine Ahnung, 10, 20 Stempel oder was. Aber wenn du nach Kenia einreist, dann ist mal eine Seite komplett weg. Und das war auch einer der Gründe, warum ich 3 Reisepässe habe. Weil ich einfach so oft in Kenia war, dass immer diese ganzen Seiten voll waren. Irgendwann habe ich mal den großen Reisepass beantragt. Du kriegst nämlich auch einen, irgendwie, ich glaube, mit 60 Seiten statt mit 30. Dann hattest du doppelt so viel Luft, aber naja gut, ist eine andere Sache. So, und da hatten wir einen Kunden, kann ich auch benennen, der größte Mobilfunkbetreiber, wahrscheinlich sogar in Afrika, auf jeden Fall mal in Kenia, Safaricom heißen die. Safaricom ist insbesondere dadurch bekannt und populär geworden, weil die neben dem Mobilfunk auch noch eine Lösung hatten, wo du Geld zwischen verschiedenen Leuten transferieren konntest. Das heißt, M-Pesa, kann man nochmal nachschauen. Das heißt, wenn ich dir, Jan, Geld schicken wollte und ich hatte vielleicht nur so ein, also man muss sich mal vor Augen führen, das war eine Zeit, wo es hauptsächlich nur Feature-Phones gab. Was meine ich mit Feature-Phone? Also das Gegenteil von einem Smartphone. Solche Nokia-Klopper oder Samsung-Klopper, wo du halt eine Tastatur hast und ein kleines Display, wahrscheinlich noch schwarz-weiß. So, und trotzdem konntest du mit M-Pesa zwischen zwei verschiedenen Telefonen Geld austauschen. Und das war für die der krasse Booster und auch eigentlich die Geldmaschine. Die haben das Mobilfunknetzwerk betrieben. Das war aber so plus minus null. Das Geschäftsmodell war eigentlich dieses Geld transferieren, wenn du willst. So eine Art PayPal, aber halt auf einer ganz einfachen technologischen Basis. So, und deswegen jetzt auch zu der Geschichte. Also Safaricom war ein Kunde von uns und dieses M-Pesa war für die, wie gesagt, so ein essentieller Teil des Geschäftsmodells. Und die haben Callcenter betrieben. Callcenter, wo mehrere tausend Mitarbeiter von denen drin saßen. Also kannst du dir vorstellen, Kenia ist eins der größten Länder in Afrika. Keine Ahnung, wie viel, ich glaube 60, 50 Millionen Einwohner oder irgendwas. Safaricom als dominanter Spieler in dem Markt für Mobilfunk. Das heißt, die haben also da zweistellige Millionen Anzahl von Menschen, die täglich ihren Service benutzen. So kannst du dir vorstellen, wenn du so ein Callcenter betreibst, da arbeiten Tausende von Menschen. Also die hatten, glaube ich, zwei Callcenter, also physische Gebäude, wo Callcenter drin waren. Und das waren irgendwie mehrere tausend Leute pro Callcenter. Und dann haben wir, und das war so ein bisschen dem Zufall geschuldet, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, ist auch schon ein paar Jahre her, wie wir tatsächlich mal ursprünglich auf diese Zahl gekommen sind. Aber wir haben dann irgendwann mal herausgefunden in so einem Gespräch vor Ort, dass 20% der Support-Calls eingehen, weil Kunden anrufen, weil sie ihre M-Pesa-PIN vergessen haben. Also die PIN, die ich brauche, um jetzt, wenn ich dir Geld schicken will, die ich vorher eingeben muss, zum Authentisieren, dass ich bin. Also ein ganz essentieller Teil, um diese Transaktion erfolgreich zu bewerkstelligen und somit auch eine Abhängigkeit zum größten Geschäftsmodell von Safaricom. Und dann haben wir angefangen, okay, also 20% der Calls gehen rein, um diese PIN zurückzusetzen. Wie wäre es denn, wenn wir, und dann haben wir versucht, eine Connection mit unserer Lösung herzustellen, haben gesagt, okay, wenn wir das erlauben, über diesen Service, der auf der SIM-Karte sitzt, so ein Menü zu gestalten, wo du das Zurücksetzen der PIN automatisieren kannst in so einem Dialog, statt dass jedes Mal jemand im Callcenter anrufen muss, dann würde das ja einen ganz schönen großen Effekt haben. Und dann haben wir angefangen zu rechnen, okay, 20% der Calls, da sind jetzt, ich kann mich mehr genau an die Zahlen erinnern, ich glaube 3000 Leute oder sowas waren es am Ende, die in diesen Callcentern arbeiten. Und du rechnest das mal runter, dass 20% der Kapazität von 3000 Mitarbeitern im Prinzip automatisiert werden könnte oder vielleicht zu einem großen Teil, vielleicht 90% automatisieren könnte. Dann ist bei uns der Gedanke entstanden, jetzt haben wir doch hier einen Anwendungsfall, der könnte mal hochrelevant sein. So, das war für mich das allererste Mal, bis dahin sind 4 Jahre ins Land gegangen sozusagen, dass ich mal drüber nachgedacht habe, wie kann denn die Lösung, die wir da haben, wirklich einen Mehrwert haben gegenüber der Art und Weise, wie heute gearbeitet wird. Und das war auch mein erster Ansatz, das mal zu quantifizieren. So, jetzt habe ich gesagt, ich bringe einen Negativ- und einen Positiv-Case mit. Das war für mich persönlich ein Aha-Erlebnis, weil ich zum ersten Mal wirklich davon überzeugt war, ja klar, wir können hier massiven Mehrwert stiften. Der Kunde kann das extrem gut gebrauchen. Jetzt mal unabhängig davon, wo wir integrieren. Aber wenn wir das Problem lösen, dann ist doch ein Zugewinn da. Jetzt muss man dazu sagen, in Afrika kann sich vielleicht jeder vorstellen, sind natürlich die Lohnkosten relativ gering. Wenn du also 2000 Leute im Callcenter anstellst und jetzt dagegen eine Investition von 500.000 Euro im Jahr stellst, dann kannst du die Leute weiterhin bezahlen und brauchst immer noch keine Software. Das war dann der fehlende Link an der Stelle, der dann doch dazu geführt hat, dass dieses Projekt dann nicht umgesetzt wurde. Aber es war zumindest mal eine erste, ich sag mal, eine Hypothese, die wir aufgestellt haben, die wir dann validiert haben. Und dann ist herausgekommen, okay, betriebswirtschaftlich ergibt es leider immer noch keinen Sinn. Aber für mich war es so ein Schlüsselmoment in meiner Solution-Sales-Karriere.
Also man kann sagen, ihr hattet eine Lösung, die auf jeden Fall Mehrwert gestiftet hätte für diesen Use Case, aber ihr hattet keine strategische Relevanz.
Genau, keine strategische Relevanz und ja, ich meine, strategische Relevanz hat natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahnehaube sozusagen. Bei uns hat auch schon die Sahnehaube gefehlt, würde ich sagen, noch also die Grundvoraussetzung, dass eben dieser Invest von 500.000 sich lohnt aufgrund der Tatsache, dass ich dann 90% dieser Calls reduzieren kann, das hat sich betriebswirtschaftlich einfach nicht gerechnet, muss man einfach sagen. Und deswegen ist es dann auch nicht hier zum Abschluss gekommen. Und jetzt bringe ich mal noch ein Positivbeispiel mit, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Das war tatsächlich während der Zeit, als SAP Callidus kaufte, da hatten wir eine Verkaufschance. Hier mit einem guten Kollegen, mit dem wir heute noch befreundet sind, haben wir den Deal gemacht. Eine große Kaffeemarke, die haben hunderte von Boutiquen weltweit, wo die ihren Kaffee verkaufen. Das ist ein B2C-Geschäft, aber auch ein B2B-Geschäft. Da hängen also diese Kaffeeautomaten auf Flughäfen und Fitnessstudios und so weiter. Und die haben zu dem Zeitpunkt, das war tatsächlich auch eine Ausschreibung, zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, mit denen zu sprechen, haben die diesen Prozess, also worum ging es? Es ging hier um eine automatische Berechnung der Vertriebsprovision. Ne? Haben wir hier im Podcast schon 2-3 Mal als Beispiel gebracht, das ist aber, glaube ich, auch sehr griffig. Die haben also für diese Mitarbeiter, die in diesen hunderten Boutiquen arbeiten, also heute haben die irgendwie 800 Boutiquen, wie viel es zu dem Zeitpunkt war, weiß ich nicht, aber es ging um mehrere tausend Mitarbeiter, die praktisch im Einzelhandel arbeiteten, plus die, die B2B machen. In der Summe waren es also 5.000, 6.000 Mitarbeiter oder sowas. Haben die für die Mitarbeiter, haben sie die Provision, die Vertriebsprovision manuell in Excel berechnet. So, und dabei haben sich mehrere Probleme ergeben und die können wir mal ganz kurz mal reingehen. Erstes Problem, sie hatten mehrere Teams, die damit beschäftigt waren, diese Excel-Tabellen hoch und runter zu befüllen. Also die haben einmal im Quartal oder alle halbe Jahre meines Erachtens hatten die sozusagen, haben die so einen Provisionsberechnungszyklus gemacht und jeder von uns kennt das ja. Ne? Ich meine, wenn du am Ende das Zyklus ist, ob das jetzt das Quartal ist oder das Jahr oder der Monat ist, dann kriegt man seine Provisionsabrechnung, dann steht da drauf, alles klar, so und so viel Zielerreichung, gleich so und so viel Provision, das ist im Vertrieb so, aber auch natürlich im Pre-Sales hast du dieses Modell praktisch immer irgendwo, auch wenn es meistens Teamquoten sind oder eine gemischte Quote aus persönlich und Team. So, und was bei denen halt der Fall war, dass da Teams damit beschäftigt waren, also nicht eine Software zu betätigen, sondern alles in Excel einzutippen. Und damit waren über 50 Mitarbeiter beschäftigt, einfach diese Excel-Dateien einfach zu befüllen. So, das war die erste Herausforderung. Zweite Herausforderung, und das war so ein Punkt, da hatte der Kunde noch gar nicht so ein großes Bewusstsein dafür, aber wir hatten hunderte oder tausende von Kunden bereits auf unserer Lösung und da haben wir festgestellt, immer in dem Moment, wo du von einem manuellen Prozess zu einem automatisierten Prozess gehst, dass du merkst, dass du in der Vergangenheit tatsächlich mehr Provision bezahlt hast, als ursprünglich eigentlich notwendig gewesen wäre. Also du hast so eine Überbezahlung drin. Also ich glaube, der Mittel, den wir in Projekten festgestellt haben, das war irgendwie sowas um die 5% oder sowas. Und wenn du jetzt mal die Rechnung aufmachst, 800 Boutiquen mit jeweils 5 bis 10 Mitarbeitern und im Schnitt bekommt jeder Mitarbeiter vielleicht 500 bis 750 Euro Provision im Monat. Und jetzt davon mal 5%, da bist du da schon im 6-stelligen Bereich von Kosten, die entstehen aufgrund eines manuellen Prozesses. Und das dritte Problem, und da werde ich dann nochmal ein bisschen mehr reingehen, war, dass du, und das kann hoffentlich jeder nachfühlen, wenn du deine Provision ausgezahlt bekommst und beispielsweise bei SAP, ich meine, ich habe da gerne gearbeitet, aber eine der Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, war, du hast bei SAP einmal im Jahr deine Provision bekommen. Immer am Folgejahr, im April oder März oder sowas, hast du die Provision fürs vorige Jahr bekommen. Und ich habe auch bei anderen Unternehmen gearbeitet, bei Miro beispielsweise war das so, da hast du immer am Ende des Monats deine Provision bekommen. Das heißt, diese Feedback-Schleife zwischen, ich habe hier einen vertrieblichen Erfolg gehabt und ich werde dafür monetär belohnt, was ja die Grundidee ist. Dieser Connect, der verzögert sich, je länger das auseinander ist, zwischen Erfolg und tatsächlicher Auszahlung. So, und das war bei denen halt auch ein Thema, weil durch diese manuellen Prozesse hat sich das bei denen verzögert und die Auszahlung kam immer relativ spät. Und wenn du dir jetzt diese Zahlen mal anguckst, und deswegen haben wir ja auch gesagt, hey, wir können, das ist ja der Titel der Folge, wir können diesen Business Case, diese Zahlen, wir können dieses Warum des Kundens nicht ignorieren. Weil wenn du jetzt anschaust, diese drei Probleme und das mal betriebswirtschaftlich betrachtest, das sind alles Hebel, die am Ende dafür sorgen, dass ich Geld spare oder einen positiven Effekt auf meinen Umsatz habe. Und im dritten Teil stellt sich eben genauso dar, einen Effekt auf die Motivation, weil das ist ja der Grund, warum Provision überhaupt an Vertriebsmitarbeiter ausgezahlt wird, um sie zu motivieren. So, und wenn das aber nicht wirkt, dann gibst du Geld aus, ohne am Ende tatsächlich einen Benefit zu haben.
Ja, und wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, noch mehr tolle Geschichten von Tim hören wollt, dann könnt ihr ihn ganz einfach motivieren, indem ihr in eurem Podcast-Player mal auf Bewerten klickt und am liebsten natürlich ganz links die 5 Sterne anklickt, weil das ist Feedback für uns und das zeigt uns, dass das, was wir hier tun, gut ist. Also mehr tolle Geschichten von Tim ist gleich 5-Sterne-Bewertung eintippen.
Ja, genau. Und jetzt können wir das mal nochmal ein bisschen sortieren. Wir haben also die drei Herausforderungen und wir können alle drei Herausforderungen tatsächlich auch quantifizieren. Ne? Diese manuelle Arbeit, die Überbezahlung und die Verzögerung des Effekts auf die Wirkung des Effekts auf die Motivation der Mitarbeiter. Und das ist ja am Ende dann alles drei betriebswirtschaftlich hochrelevant. So, und wenn wir jetzt immer davon sprechen, ja, als Solution Consultant, als Pre-Seller, als Sales Engineer, da wollen wir doch beispielsweise eine Demo abliefern, ist ja durchaus eine unserer Kernaufgaben und die soll mit Anführungszeichen, Mehrwert gestaltet sein. Wir wollen eine mehrwertbasierte Demo geben. Und da stellt sich ja die Frage.
Ja, aber du bist mir viel zu schnell. Du bist mir viel zu schnell. Weil dieser Sprung von Feature-Fucking in Afrika zu, wir haben hier schon die ultimativen Probleme identifiziert und können die sogar quantifizieren, der ist ja viel zu groß. Also jetzt bist du schon bei der Demo, aber das, was dazwischen liegt, ist doch, dass ihr anscheinend auch ganz anders Bedarfsanalyse betrieben habt und euch ganz anders mit diesem Kaffeegedönskunden beschäftigt habt und vermutlich recherchiert habt und vermutlich sehr sinnvolle Fragen gestellt habt, damit ihr auf diese Dinge kommt und auch schon eine andere Art von vermutlich Enablement und Bewusstsein hattet, weil ihr überhaupt angefangen habt, drüber nachzudenken und diese Fragen zu stellen und sagen, naja, also wenn wir über Provisionsmanagement sprechen, dann ist Überbezahlung halt mal eins der generellen Probleme, die wir da im Markt draußen schon kennen. Jetzt piek sich da mal rein bei der Kaffeebohne und guck mal, ob eine Reaktion kommt. Und genauso eben auch mit der Verzögerung und wie viel Admin-Overhead habt ihr da eigentlich? 50 Leute ist ja komplett geisteskrank. Wenn du alleine die Lohnkosten für die ausrechnest, da hast du ja schon Business Case. Also das, glaube ich, ist ja genau dieser Punkt, der jetzt dazwischen liegt, warum auch immer das früher nicht funktioniert hat oder das Enablement zu schlecht war oder was auch immer. Jetzt ist das Mindset auf einmal ein ganz anderes und dieser ganze Dialog, der sich gestaltet, der ist so anders, damit ihr überhaupt mal an diesen Punkt kommt, diese Dinge bewusst wahrzunehmen und die dem Kunden auch bewusst zu machen. Und dann ist ja der nächste Schritt erstmal zu sagen, jetzt lass uns das mal in Zahlen ummünzen und super, dass man die dann auch hat. So, und wenn ich das alles habe, dann kann ich eine ganz andere Art von Pitch natürlich machen. Und da warst du jetzt schon geistig.
Danke, dass du mich nochmal gestoppt hast. Und du hast 100% recht, weil für mich, ich habe das ja vorhin gesagt, das war für mich so ein Schlüsselmoment, ne, dieses Safaricom-Beispiel, weil es das allererste Mal war, dass ich auch mal nur ansatzweise darüber nachgedacht habe, welchen positiven Effekt wir ja eigentlich erzielen können. Und im Anschluss danach habe ich keine einzige Opportunity mehr bearbeitet, wo ich mir genau diese Frage immer wieder gestellt habe. Wo ist hier der Mehrwert für den Kunden? Und jetzt ist es auch so, dass, also zuletzt, als ich Individual Contributor war, das war noch in der Zeit bei Exactly und bei Seismic, immer wenn auch mein Vorgesetzter oder ein Vertriebskollege zu mir kam und gesagt hat, hey, schau mal, hier ist eine Verkaufschance. Das erste Gespräch, was ich geführt habe mit meinen Kollegen, hey, warum soll dieser Kunde unsere Lösung kaufen? Du hast hier in deiner Opportunity geschrieben, 50.000, 100.000, 250.000. Erzähl mir mal, warum bitte? Und schlechte Integration heute oder keine Transparenz sind halt keine guten Gründe, weil damit kann ich mir noch gar nichts kaufen. Das ist genau der Punkt. Und dieses Positivbeispiel, da waren halt, du hast es richtig gesagt, wir hatten die Möglichkeit, trotz eines RFPs hatten wir tatsächlich diverse Discovery Calls, also sehr angenehm. Manchmal ist man da ja so ein bisschen eingeschränkt in der Art und Weise, wie man noch Informationen rausziehen kann. Also der RFP war jetzt, da gab es klassischerweise nur so einen kleinen Absatz, Executive Summary, da stand aber praktisch gar nichts drin. Wir haben das Telefon in die Hand genommen, haben die Leute angerufen, die hatten auch kein Problem damit und wir konnten noch einiges herausfinden. Und somit konnten wir dann diesen Case mal erarbeiten. Ne? Also genau diese Zahlen, von denen ich gerade gesprochen habe, Anzahl der Mitarbeiter, Überbezahlung und Verzögerung der Auszahlung, das konnten wir dann mal quantifizieren und konnten dann für uns mal selber den Check machen, ergibt es Sinn für diesen Kunden hier? Und da ging es tatsächlich um einen sehr hohen sechsstelligen Betrag meines Erachtens am Ende. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich glaube, es waren 500, 600, 700k oder was, die wir am Ende da abgeschlossen haben. Ergibt das überhaupt Sinn für diesen Kunden, das so viel Geld auszugeben? Und das Ergebnis war dann, ja. Tatsächlich hat sich gar nicht mehr die Frage gestellt, ob die das Problem wollen, weil so kristallklar schwarz auf weiß stand, dass dieses Problem gelöst werden musste. Da hatte sich nur noch die Frage gestellt, mit wem eigentlich? So, und tatsächlich hatten wir am Ende waren es zwei Anbieter, die im Rennen waren, wir und noch ein Konkurrent von uns. Und wir haben am Ende das Rennen gemacht. Ja, also das war immer ein sehr erfolgreicher Case, wo ich von Anfang an bis Ende selber davon überzeugt war, wir können diesem Kunden hier wirklich was Gutes tun. Und jetzt, um dann mal die Schleife zu drehen, natürlich dieses Grundverständnis von dem, was wir dort bewirken können, beeinflusst natürlich maßgeblich auch die Art und Weise, wie wir hinten raus präsentiert haben, wie wir hinten raus unsere Demo gestaltet haben. Weil dann bist du nämlich wirklich, und deswegen habe ich das gerade so gesagt, so in Anführungszeichen Mehrwert, weil alle sagen immer, ja, wir müssen Mehrwert pitchen. Ja, was heißt denn das eigentlich? So, und da jetzt vielleicht nochmal eine Abgrenzung. Also, weil eine Möglichkeit wäre ja für uns zu sein, ne? Also was du bei der Kalidus-SAP-Lösung bekommst, da kriegst du am Ende als Vertriebsmitarbeiter kriegst du so ein Dashboard. Auf dem Dashboard steht, guck mal hier, das ist die Provision, die du bekommst. So, ich könnte natürlich jetzt reingehen, diese Demo geben und sagen, ja, hier kann der Vertriebsmitarbeiter in seinem Dashboard immer seine Provision sehen. So kann ich das erzählen.
Der ist transparent.
Ist sehr transparent und irgendwie auch komplett wirkungslos, ne? Weil ich, was ich ja eigentlich tun könnte, und das ist eben die Formulierung, die kannst du nur wählen, wenn du wirklich verstanden hast, welchen Einfluss deine technische Produkt-Software-Lösung beim Kunden wirklich bewirkt, dann könntest du sowas sagen wie folgendes. Statt wie heute immer bis zum Quartalsende auf seine Provisionsabrechnung zu warten, werden Ihre Vertriebsmitarbeiter morgens schon auf dem Weg zur Arbeit in die Kaffeeboutique sofort wissen, was sie gestern an Provisionen verdient haben und sind somit voll motiviert, wieder richtig Gas zu geben, um bei bester Laune ihren Kunden und ihren tollen Kaffeesorten noch schmackhafter zu verkaufen. So, denn da habe ich das mit einer kleinen Geschichte verknüpft. Ich habe auch nochmal diesen Kontrast aufgemacht. Wie ist es denn heute? Ja, heute muss der Vertriebsmitarbeiter bis zum Quartalsende warten, bis er überhaupt mal seine Provisionsauszahlung sieht. Morgen wird es so sein, dass er auf dem Weg zur Arbeit schon in seinem Handy sieht, ach, guck mal, gestern hier wieder einige gute Deals gemacht in der Boutique und ich habe schon wieder ein bisschen was verdient. So. Also das ist doch da, denn dieser motivierende Effekt, der da sich einstellt. Und so eine Argumentation kann ich natürlich nur aufmachen, wenn ich dann überzeugt davon bin, dass das auch wirklich einen positiven Mehrwert beim Kunden erzeugt.
Ja, das war quasi das Argument für Problem 3. Ne? Und genauso kannst du es für 1 und 2 eben auch darstellen. Und wie du sagst, ich glaube, gerade für die Ebene auf der Kundenseite, die dann am Ende diese Investitionsentscheidung trifft, muss ich das halt haben. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich auch keine Wirkung. Da kann mein Dashboard noch so schön, noch so Usability geil und weiß der Geier was sein. Da wird es halt schwierig. Ne? Ich meine, wir wollen auf keinen Fall sagen, dass man das auch mal irgendwem zeigen muss, wie es dann funktioniert, ja, und dass es auch vielleicht easy to use und so weiter und so fort ist und dass wir auch eine tolle mobile App haben und bla bla bla. Aber halt immer eingebettet in diese betriebswirtschaftliche Überlegung, weil da entsteht der Mehrwert und da ist, wo die Unternehmen dann halt eine strategische Entscheidung auch für sich treffen. Und ich meine, bei der Software oder bei der Art von Software, die wir da verkauft haben, war das ja in der Regel auch eine Entscheidung halt auf mehrere Jahre. Ne? Also es war schon was sehr Fundamentales in deren Strategie und hatte einen direkten Einfluss auf den Fortbestand von dieser Company, muss man am Ende des Tages sagen, weil das so ein elementares Element in deren Geschäftsmodell und Mitarbeitermodell gewesen ist.
Ja, und nicht bei jeder Lösung mag es augenscheinlich so leicht sein, diese Verbindung herzustellen. Und das ist auch gar nicht so einfach. Ne? Wir gehen auch immer rein, eine Übung, die wir ja immer jetzt hier machen, auch in unserem Dojo, ist so diese Pain Chain mal herzuleiten, ne? Von einer bestimmten Problemstellung, das mal runterzubrechen. Was hat das eigentlich am Ende betriebswirtschaftlich für eine Auswirkung, dieses Problem zu haben? Und diese Herleitung, das ist nicht trivial. Und genau diese Punkte, die ich jetzt hier gerade aufgezählt habe, das sind ja auch die Dinge, die du und ich teilweise stundenlang im Büro im stillen Kämmerlein diskutiert haben. So, was muss jetzt hier auf dieser Mehrwertslide wirklich stehen? Sind wir schon am Ende angekommen oder müssen wir das noch weiter schleifen, um wirklich hier die Wirkung auf den Punkt zu bringen, damit der Kunde es auch versteht?
Ja, und wie man sich, also es gibt ja eine einfache Möglichkeit, sich selber dazu zu sensibilisieren. Ne? Wir erleben das ja auch in Gesprächen und ich vermute, die Leute in ihren Discovery Calls, wenn du sowas fragst wie, hey, was ist denn gerade Ihre größte Herausforderung im Vertrieb oder bei was auch immer, dann kommen eben schon so Sätze wie, ja, hier uns fehlt die Transparenz, ne? Oder ja, wir brauchen mehr Effizienz irgendwie oder ja, wir brauchen ein Chatbot, weil das Anrufvolumen ist so hoch. Ja? Und ich kann ja überall sagen, ja, was bedeutet das eigentlich, beziehungsweise ja, wozu führt es denn? Ne? Und wenn ich mal an dem Punkt angekommen bin, wo ich verstanden habe, es führt zu einem Kosteneffekt, einem Umsatzeffekt oder einem Risikomanagement-Effekt, dann bin ich an der Stelle, wo ich sagen kann, okay, jetzt wird's relevant, ne? Weil am Ende will ich entweder Umsatz hoch, Kosten runter oder Risiko besser gemanagt bekommen auf dieser Unternehmerebene. Und dieses Thema, mir fehlt Transparenz im Vertrieb, kann ich ja dahin connecten, nur sind da halt 1, 2, 3, 4, 5 viele Stufen dazwischen. Und was bedeutet das? Wozu führt das? Oder noch einfacher, so what? Solange ich auf diese Antwort immer noch auf diese Frage immer noch eine Antwort geben kann in meiner Kette sozusagen, dann bin ich halt noch nicht da angekommen. Ja, und ich sag nicht, diskutiere das mit dem Projektleiter, ja, mit dem vielleicht auch irgendwann, aber du musst es dir selber bewusst machen, damit du mit einem compelling Case da eben reingehen kannst, weil wenn du das nicht kannst, dann wirst du nicht relevant sein und wie du es vorhin so schön gesagt hast, dann hat halt das, was du da anbietest, offensichtlich erstmal keine Wirksamkeit, weil es ist ja auch irrsinnig zu glauben, dass der Kunde diese Abstraktion für sich selber schon gemacht hätte. Das ist unsere Aufgabe, ihm da zu helfen und das auch aufzuzeigen. Deswegen finde ich, sollte man keine Angst davor haben. Ja, und es wird natürlich auch passieren, da sagt der Kunde so, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel oder wie oft oder keine Ahnung. So, aber dann merkst du doch an der Stelle schon, dass das halt echt ein Thema ist. Ja, wie kannst du denn das nicht wissen? Das ist doch elementar für deinen Prozess. Und deswegen setzt du dich nächste Woche mal hin und machst halt eine Strichliste. Und dann haben wir schon mal eine erste Indikation. Und dann hast du einen nächsten Touchpoint mit dem Kunden. Also ich kann immer nur die Leute ermutigen, bohrt da rein, stellt diese Fragen, versucht zu quantifizieren, versucht euch zu überlegen für euer Metier, für eure Use Cases, was sind denn die relevanten KPIs, die dir nutzen würden, um dem Kunden mal da die Augen zu öffnen. Und dann hast du schon ja auch die passenden Fragen, die du stellen musst und die Dinge, die du in den Kontext setzen kannst. Und schon, also alles, was wir gerade sagen, hat gar nichts mit deinem Produkt zu tun, sondern erstmal mit dem Problem und mit, wo möchte der Kunde denn hin? Ja, natürlich möchte keiner da 50 Leute sitzen haben, die irgendwelche Excel-Listen befüllen. Das ist ja totaler Schwachsinn. Die kann ich ja ganz anders aktivieren. Ja, oder vielleicht möchte ich mir auch dann Personalkosten sparen. Weiß ja keiner. Okay, ich halte die Klappe jetzt.
Ja, du hast es nochmal wunderbar abgerundet. Und um jetzt vielleicht nochmal eine Runde auf diesen Negativ-Case zu machen. Ich meine, das war im Prinzip genau der Punkt, an dem sich herausgestellt hat, ist es jetzt nice to have? Also wäre ganz nett, das zu haben. Klar wäre es nett, 20% unserer Support-Calls zu reduzieren auf nur ein Zehntel davon, weil dann würde natürlich das eine Menge Kosten sparen. Aber in welchem Verhältnis steht es halt zu dieser Investition, die auf der anderen Seite steht? Und in dem Fall war es halt kein attraktives Verhältnis. Und deswegen wurde daraus auch nie ein Projekt. Wenn du da einen Return hast von 10x oder vielleicht sogar noch mehr, ja, dann können wir mal drüber sprechen. Und ich möchte alle, die hier im Solution Consulting, im Pre-Sales, im Sales Engineering arbeiten, dazu ermutigen, auch diese Fragen nach diesen Zahlen zu stellen, weil das ist die Grundlage dafür, eine Mehrwertargumentation aufzubauen. Wenn du die Zahlen nicht hast, dann bist du immer nur am Raten, dann arbeitest du mit Annahmen, ohne die jemals validiert zu haben. Und auf der anderen Seite, beim Kunden denkt sich vielleicht jemand, ja, okay, stimmt schon, wäre ein Benefit, aber ehrlich gesagt, also im Vergleich zu den Kosten bringt uns das gar nichts. Aber diese Frage musst du erstmal für dich selber beantwortet haben. Und es ist ja dann am Ende auch eine Frage, eine unserer Aufgaben ist ja, zu überzeugen, jemanden davon zu überzeugen, dass die Lösung, die wir anbieten, sinnvoll ist. Und wenn wir selber diese Überzeugung nicht haben, weil wir die grundsätzlichen Mechanismen noch gar nicht verstanden haben auf einer betriebswirtschaftlichen Ebene, auch als Solution Consultant, dann können wir doch gar keine Mehrwertargumentation aufbauen. Und das ist der Appell. Schau mal auf diese Zahlen. Versuch mal für dich selber mal so einen ganz groben Case mal zu rechnen. Und wenn das Sinn ergibt, so dann können wir doch mal eins weitergehen. Und wie du richtig sagst, wir werden nicht immer die perfekten Zahlen haben. Wir können mit Annahmen arbeiten. Auch AI bietet hier Möglichkeiten, Annahmen aufzubauen, um die dann zu validieren oder vielleicht auch mal beim Ansprechpartner zu sagen, okay, also wenn wir die Zahlen nicht haben, wer hätte denn die Zahlen? Wärst du bereit, mal ein Intro zu machen? Weil am Ende, um dieses Projekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen, brauchen wir halt einen gewissen Konsens in deiner Gruppe. Und damit sind wir auch abhängig, mit der Person A und Person B zu sprechen, weil erstens sind die mit beeinflusst und zweitens haben die das Zahlenwerk, um mal zu validieren, ist hier ein Case oder haben wir keinen Case?
Ja, und ein weiterer Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist, wenn du anfängst so zu denken, dann wird eine Sache auch ganz automatisch passieren. Du wirst anfangen, deine Features sozusagen zu diesen Dingen mal zu mappen. Ne? Also ich gucke mal, ob ich spontan was hinkriege, also in meiner Salesforce-Zeit. Ist ja schon ein bisschen her, aber da war ein so Feature, was irgendwie auch in jeder Demo gekommen ist, ja, weil es irgendwie toll war. Ja, du kannst halt hier deine Ansichten von so einer Opportunity, da kannst du eigene Felder on the fly dazufügen und dann kannst du das Layout ändern und das ist halt also easy to use, ja, und der, also du hast totale Flexibilität und der Admin-Aufwand und so weiter, so. Und so eine Frage kam auch immer, ne, so, ja, hier, also kann ich das ändern, weil bei uns, wir brauchen ja dann noch 10 besondere Felder. Und dann kannst du natürlich sagen, klar, wir haben das Feature, klicken Sie hier, neues Feld anlegen, Format eingeben, fertig. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und so Dinge, die dahinter stecken können, ist zum einen mal so das Thema Adoption. Ne? Also wenn die Leute unseren Prozess, unsere Sprache und so weiter in dem System wiederfinden, dann würde ich mal unterstellen, steigt die Adoption. So eine Herausforderung ist, keiner hat Bock, irgendwas in ein CRM-System einzugeben. So. Wenn ich es ihnen aber so einfach wie möglich mache über eine entsprechende Konfiguration, steigt auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wertvolle Informationen in dieses CRM-System eingeben, was wieder dazu führen wird, dass mein Forecast besser wird, weil die Informationen akkurater sind, was wieder dazu führen wird, dass ich als Manager besser imstande bin, punktuell meine Leute zu coachen und sie zu supporten, Deals abzuschließen. Das wiederum könnte dazu führen, dass unsere Sales Cycle auch mal ein bisschen kürzer werden und ich auf einmal in der gleichen Zeit wie bisher mit mehr Kunden arbeiten kann. Und das wird irgendwann dazu führen, dass wir in derselben Zeit auf einmal mehr Umsatz machen. So. Und also man merkt ja schon, das ist ein anderer Talk, ne? Hier geht es auf einmal um mehr Umsatz und durch Produktivitätssteigerung und bla bla. Und hier unten ist so, ja klar, kannst du bei uns ein Custom Field anlegen, logisch. So, und das mal so zu connecten, jetzt mag das sehr abstrakt vielleicht auch sein oder sehr, sehr, sehr weit hergeholt. Aber ja, einfach mal da reinversetzen und dann werden ganz viele Türen aufgehen, wo du sagst, ja klar, das ist das Feature, aber hier ist das Problem und da wollen die hin. Und jetzt bring das mal zusammen und dann kriegt es ein ganz anderes Gesicht am Ende des Tages. Also so eine Frage, die da auch mitschwingt, warum fragt mich denn einer, ob wir Custom Fields anlegen können?
Ja, genau, genau, genau.
Was ist denn das zugrunde liegende Problem, was der versucht damit zu lösen und welche Relevanz hat das eigentlich?
So, und pass auf, jetzt ergänze ich deinen Case noch, weil es so schön reinpasst, weil das finale Ziel, dass wir am Ende vielleicht mit so einem Feature dafür sorgen können, dass die Umsätze besser reinkommen, ist natürlich insbesondere ein KPI, die beispielsweise einen Vertriebsleiter interessieren würde oder jemand, der Umsatzverantwortung hat. Jetzt kommt die Frage aber vielleicht auch aus der IT, ne? Weil die halt sagen, hey, wie sieht das hier aus mit der Konfiguration ihrer Software? Und wenn sich dann könnte man auch mal die Frage stellen, so warum ist das für sie wichtig? Und ich, sehr hypothetische Antwort, aber ist jetzt nicht so weit hergeholt, könnte ja sein, ja, bei unserem heutigen System nehmen wir auch regelmäßig Veränderungen vor und wir haben 20 Entwickler hier zu sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als CRM-Anpassungen zu programmieren. Beziehungsweise vielleicht haben wir so eine externe Agentur beauftragt, die das für uns macht. So. Und das ist für uns ein Kostenfaktor, der substanziell ist, von dem wir uns gerne lösen möchten, weil wir hätten gerne eine Oberfläche, mit der wir das manuell, also automatisch praktisch selber machen können, ohne jedes Mal programmieren zu müssen. So, dann stellt sich die Frage, alles klar, okay, also wie viele Programmierer sind es? Was kosten die vielleicht? Wie teuer ist dieser externe Agentur oder dieser Dienstleister? Und schon habe ich da auch wieder eine Mehrwertargumentation, die ich aufbauen kann. Übrigens, Sie können hier per Klick automatisch neue Felder anlegen, ohne dafür jedes Mal erstens 4 Wochen warten zu müssen, bis das mal entwickelt wurde. Und zweitens sparen Sie sich dabei auch noch jedes Mal 50.000 Euro, weil diese Feature Requests ja wahrscheinlich irgendwo auch Kapazität und Geld kosten. Also auch da kannst du, je nachdem, mit wem du auch sprichst, natürlich diese Argumentation auch noch eine andere Richtung führen. Und dann bist du beim Mehrwert.
Genau. Und jetzt machen wir noch eine Schleife drum, weil das Schöne an diesem komplexen B2B-Vertrieb ist ja, es gibt nicht nur eine von diesen Schmerzensketten, ne, oder von dieser Pain-Chain, wie du es genannt hast. Nein, es gibt viele. Und viele in Abhängigkeit ja auch von verschiedenen Rollen. Ne? Also die IT hat eine andere als der Sales. Das Qualitätsmanagement hat eine andere als die Produktion. Und so weiter und so fort. Und die Aufgabe von uns ist es ja dann auch, die mit dem größten Impact zu finden. Also ich brauche ja nicht alle, ne, und alle zur gleichen Zeit, aber zumindest mal die mit dem größten Impact. Und wenn ich dann vielleicht noch 2, 3 in der Hinterhand habe, so, dann habe ich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, weil ich meine, gerade CRM, ja, ist ja mittlerweile so ein Commodity-Gedöns. Also da kannst du dich ja nicht über Features vergleichen. So, und jetzt kann man sagen, naja, die anderen machen das aber auch. Ja, jetzt kann ich dir sagen, nee, die meisten machen das eben nicht. Also, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich zu unterscheiden. Aber klar, da kommen mehrere Dinge zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und ich glaube, was ich sehr gut anschließen würde für eine weitere Podcast-Folge, ist dieses ganze Thema Engagement, ne, auf dieser zwischenmenschlichen, persönlichen Ebene. Um das Einkaufserlebnis, so nenne ich es mal, zu gestalten, neben diesem ganzen betriebswirtschaftlichen Gedöns. Und ja, genau, aber das ist eine andere Folge zu einer anderen Zeit, an einem anderen Tag, mit einer anderen Geschichte von Tim.
Genau. So, jetzt hat sich ja schon hier herauskristallisiert, manchmal ist das nicht so ganz trivial. Ne? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns dem Thema jetzt mal hier angenommen haben, sowohl im Podcast, aber auch natürlich in unserem Trainingsprogramm Discovery Dojo haben wir Anfang des Jahres gestartet, haben jetzt 3 Kohorten aktiv im Training drin und weitere sind geplant. Tatsächlich haben wir jetzt angesetzt, für den 29. Mai mal wieder eine öffentliche Kohorte zu machen. Das heißt, wir, um es mal ganz greifbar zu machen, die erste Kohorte war auch eine öffentliche Kohorte. Da haben wir 8 Menschen aus 7 verschiedenen Unternehmen mit dabei. Das werden wir nicht so häufig machen, weil sich zeigt, häufig kommen ganze Teams zu uns. Aber am 29. Mai öffnen wir wieder die Tore sozusagen für diese öffentliche Kohorte. Also wenn du jetzt gesagt hast, hey, so eine Painchain mal für mein Angebot am praktischen Beispiel erarbeiten, das mal herleiten, sodass ich später auch in der Demo mit Mehrwert argumentieren kann, statt über Features und Functions, dann schau gerne mal auf unsere Discovery Dojo Warteliste. Ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Können wir mal schauen, ob das Angebot für dich gut passt, um da einen Schritt in Discovery Excellence zu gehen.
Ja, und dann würde ich sagen, war das Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb mit dem schönen Tim und mit mir, dem Jan. Danke, dass du wieder dabei warst und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.